Liebe Gemeinde, das ist die Situation des biblischen Schauplatzes. Feindliche Truppen an den Landesgrenzen, eine reale Bedrohung eines ganzen Volkes. Wir wissen, der Sieger schreibt die Geschichte, er diktiert die Bedingungen. Zerstörung, Angst, Ungewissheit. Und was ich eben formuliert habe, bezieht sich nicht auf den Tag 80 des Ukraine-Krieges, sondern auf die Situation Israels in einer politisch angespannten Situation im 11. Jahrhundert vor Christus. Als Jugendlicher habe ich sehr gerne gelesen, nicht nur diese Dschungeldoktor-Geschichten. Meine Eltern hatten etwa 2000 Bücher auf den Regalbrettern gestapelt. Oft saß ich in der Ecke und habe Geschichtslexika so durchgeblättert, stundenlang sind da verstrichen. Und ich habe relativ bald gemerkt, als Kind schon, dass die Geschichte bestimmt wird von einem ewigen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt. Ein Krieg löste den anderen ab. Es war der Egoismus des Einzelnen, manchmal auch der Überlegenheitskomplex ganzer Volksgruppen, die Unheil und Verderben über die Menschheit geführt haben. Aber die Erlebnisse Israels, und wir haben den Text ja eben gehört, beschreiben, wie Gott inmitten dieses Tohuwabohus kurz- und langfristig seinen Plan verfolgt und zu einem guten Ende bringt. Also das wechselseitige Verhältnis zwischen Gott auf der einen Seite, dem Volk Israel auf der anderen Seite, dem Judentum, mit seinen vielen überraschenden Wendungen, kann uns auch heute noch zu denken geben. Und deshalb lohnt es sich, auch heute noch, die Geschichten im Alten Testament zu studieren und uns immer die Frage zu stellen, welche Lektionen wir aus diesen Kapiteln lernen können. Die Rettungsstrategie, die Samuel, diese große graue Eminenz, dem Volk empfiehlt, hat nun gar nichts mit militärischer Aufrüstung zu tun. Nein, vielmehr sagt er den Israeliten, sie sollen endlich mal die Götter und Götzenbilder auf den Müll werfen, sich von ihnen trennen und nur noch Gott dienen. Diese Götterfiguren Baals und der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte stehen für Geld, Sex und Macht, für ein Leben im Überfluss ohne irgendwelche moralischen Schranken. Beim Götzendienst geht es um meine Wünsche, um meine Gelüste, definitiv nicht um die Autorität Gottes und um seine Normen. Im Vaterunser beten wir, dein Wille geschehe. Das Credo der Götzenanbeter hingegen lautet, mein Wille geschehe. Unterm Strich zähle ich, hat die Postbank einmal in diesem Werbeslogan das Lebensgefühl einer Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, auf den Punkt gebracht. Samuel ruft das ganze Volk zur Umkehr auf, trachtet nach dem Willen und der Ordnung Gottes, und Gott wird euch aus der Hand eurer Feinde, aus der Hand der Philister retten. Also diese Vorstellung, dass sich politische Gefahren durch eine religiöse Neubesinnung beheben lassen, ist interessant und macht auf jeden Fall nur dann einen Sinn, wenn wir wirklich mit Gott rechnen, wenn wir glauben, dass er existiert und zumindest gelegentlich in die Geschicke dieser Welt eingreift. Tatsächlich geht ein Ruck durch das israelische Volk. Diese vielbeschworene geistig-moralische Wende findet statt, sie geschieht, Götzenbilder und die Abhängigkeiten, die sie schaffen, landen auf dem Müllhaufen, ein Neuanfang ist tatsächlich geschafft. Aber noch gibt Samuel keine Entwarnung. Stattdessen lädt er das Volk ein zu einer großen Wallfahrt nach Mizpah, denn er weiß sehr wohl, wie wankelmütig das menschliche Herz beschaffen ist. Heute entscheiden wir so, morgen ganz anders. Sprunghaft sind wir, so sind wir beschaffen. Er ruft das Volk auf, ihre mangelnde Treue zu bekennen in aller Öffentlichkeit und ihre Hinwendung zu Gott in einem öffentlichen Akt zu zementieren. Und diese Bekehrung des Volkes ist echt, ihr Ruf, ihre Suche nach Gott authentisch. Und tatsächlich übernimmt Gott nun die weitere Regie der Ereignisse. Gott handelt gemäß der Zusage, der gut 100 Jahre später dem König Salomo geben würde. Wenn sie zu mir rufen, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören, wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt, nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Die Philister wittern ihre Chance. Das Gros des israelischen Volkes feiert ein religiöses Fest. Auf einen Waffengang sind sie überhaupt nicht vorbereitet. Und diese Gunst der Stunde wollen die Philister nutzen. Einen Blitzkrieg inszenieren, ihr Ziel, der Untergang Israels. 1973 wählten Ägypten und Syrien die gleiche Strategie und griffen Israel am Yom Kippur an, dem höchsten religiösen Feiertag des Judentums. Und fast hätten sie damals mit diesem Plan Erfolg gehabt. Die Armee der Philister marschiert schnell und entschlossen. Noch singen die Israeliten fromme Lieder. Da sind die Philister in Reichweite, in Sichtweite. Die Angst erwacht. Die Gefahr war noch nie so groß wie jetzt. Und was wird in diesen schicksalhaften Stunden den Israeliten wohl durch den Kopf gegangen sein? Hätten wir lieber im Manöver den Ernstfall proben sollen, als religiöse Zeremonien abzuhalten? Haben uns diese Gebete, diese Bekenntnisse nur wertvolle Zeit geraubt? Gottesdienst also als eine reine Zeitverschwendung? Die meisten Deutschen sind genau davon überzeugt. Gottesdienst ist keine produktive Zeit und gegen Ende der Pandemie gewinne ich den Eindruck, dass selbst viele Christen diese Meinung teilen. Bitte organisiert ein Zoom-Meeting oder Livestream. Dann kann ich mir den Fahrweg ersparen. Und außerdem Corona. Wir sind zwar schon dreimal geimpft oder sogar viermal, hatten auch schon Omikron, aber ein Zoom-Meeting bietet handfeste Vorteile. Ich kann meine Beine hochlegen, eine Schokolade meiner Wahl genießen und auf YouTube lässt sich der Beitrag unterbrechen und am Nachmittag oder auch nie dann zu Ende sehen. Die hohen Einschaltquoten, über die sich viele Kirchen während der Pandemie gefreut haben, sie täuschen. Überall auf der Welt hat das Zugehörigkeitsgefühl, die Treue, die Opferbereitschaft in den Gemeinden gelitten. Denn es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Präsenzgottesdienste ersetzbar, verhandelbar und abschaffbar sind. Doch so denken die Israeliten keinesfalls. Sie erleben in Mizpa so eine Art religiöse Erweckung. Vielleicht sangen sie damals ein ähnliches Lied, das auch wir aus der alten Zeit noch kennen. Die wir uns all hier beisammen finden, schlagen unsere Hände ein, uns auf deine Marter zu verbinden, die auf ewig treu zu sein. Und wir schlugen damals tatsächlich unsere Hände ein. Kein Zoom-Meeting kann so etwas ersetzen, diesen feuchten Händedruck. Wir gehören zusammen. Wir haben eine Schlacht vor uns und deshalb durchleiden wir nun ein kollektives Angstgefühl. Die Israeliten überkommt in der Tat eine große Furcht, aber ihr Vertrauen auf Gott ist real. Und in ihrem Schrei um Hilfe bitten sie Samuel in höchster Not bei Gott um seinen Beistand zu flehen. Der Höhepunkt kommt. Ein lauter Donner zur Unzeit, das heißt ohne Gewitter, wird von den Philistern korrekt als übernatürlich verstanden. Ihre Kampfmoral sinkt ins Uferlose, Panik macht sich breit, die ersten Truppenteile desertieren. Die Übermacht der Philister zerbröselt und handstreichartig gewinnen nun die Israeliten den Kampf. Eine erstaunliche Wendung der Geschicke. Tina und ich haben in den letzten 25 Jahren so oft und immer wieder um dieses Eingreifen Gottes gebetet, um diesen Donner aus heiterem Himmel, der alles verändert und uns aus der Defensive, aus der Not heraus in die Offensive katapultiert. Wir haben es vorhin erzählt, wie 2006 das Kulturinstitut schon während der Bauzeit unserem Vorhaben um ein Haar den Garaus gemacht hätte. Diese fehlende Lizenz des Institutes war der Gegenstand des Schreibens. Baustopp, Strafe $700.000. Der deutsche Botschafter sagte damals, ein Treffen mit dem neu gewählten Staatschef oder seiner Gattin ist völlig ausgeschlossen. Aber 8 Tage später fand das Treffen statt. Und ich werde nie vergessen, wie ich einige Tage später mich dann in Abancay mit dem Direktor des Kulturinstitutes an einen Tisch gesetzt habe. Auf dem Tisch legte ich das Schreiben, das Unterstützerschreiben der First Lady Perus. Und sie wollen also tatsächlich, dass wir den Bau des Krankenhauses unterbrechen, fragte ich ihn und blickte ihm scharf in die Augen. Nein, natürlich nicht, sagte er, ganz verlegen. Machen Sie nur weiter, die Hospizian ist ein ganz tolles Vorhaben. Ohne die 70 Minuten bei Pilar Norris de Garcia hätte er es uns mit Sicherheit Kleinholz gemacht. Aber auch er hatte den Donnerhall gehört. Auch für ihn war diese Verbindung, diese plötzliche Verbindung zum Präsidentenpalast unerklärlich, wundersam, sogar furchteinflößend. Und für mich sind diese besonderen Donnerschläge als Antwort auf unsere oft verzweifelten Gebete durch nicht zu ersetzen. Wunder sind Lebenszeichen Gottes. Sie bezeugen, dass unser Vertrauen auf Gott mehr ist als ein Weltbild, mehr ist als eine religiöse Durchhalteparole. Zurück zum biblischen Schauplatz. Das Volk nimmt seinen Gottesdienst wieder auf. Und nun zelebriert Samuel einen Akt, der die Nachwelt für immer an dieses denkwürdige Geschehen erinnern soll. Er errichtet ein Monument, den Stein der Hilfe. Und dieses Monument ist ganz wichtig. Es steht auf dem Schlachtfeld unseres Lebens und es erinnert uns immer wieder an die Treue, an die Allmacht Gottes. Denn wir alle sind so schrecklich vergesslich. Und möglicherweise fragen wir uns irgendwann sogar, hat Gott damals wirklich eingegriffen? Oder war das nur Einbildung, vielleicht durch Erzählungen aufgebauscht im Laufe der Jahre? Die Sorgen des Alltags, die permanenten Hypes tun ihr Übriges. Sie verdrängen das Handeln Gottes schleichend aus unserem Denken, aus unserer Gegenwart. Auf meinen Reisen treffe ich sehr viele Christen, die mir nach dem Vortrag, den wir erzählen, mir berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit Gott. Und dann sage ich eigentlich immer das Gleiche, schreibt es auf, für euch selbst, für eure Kinder, für die nächste Generation. Vervollständigt euer Tagebuch, nehmt ein Band auf, eine CD für die nächste Generation. Ihr müsst natürlich wahrheitsgetreu berichten, spannend und in der Sprache unserer Zeit. Denn mit diesen Dokumentationen errichten wir Monumente gegen das Vergessen. Diese Monumente sind so wichtig, aber keine Garantieerklärung für unbeschwerten und dauerhaften langfristigen Erfolg. Samuel weiß das genau und deshalb nennt er dieses Denkmal nicht Halleluja, mit Gott gewinnen wir immer, sondern bis hierher hat Gott uns geholfen. Und ich habe mein Leben lang über den Realitätssinn Samuels gestaunt. Wie viel haben wir bei Diospisian mit Gott erlebt? Und besonders im dritten Buch, hinten liegen die Bücher aus, auf dem Tisch da rechts, berichten wir von Feinden und Anfeindungen, von Bedrohung, Ausweglosigkeit, durchschwitzten Hemden, durchwachten Nächten. Aber wir präsentieren auch ein Protokoll des realen und überraschenden Handeln Gottes. Wir blicken zurück und sagen, bis hierher hat Gott uns geführt, geholfen, gesegnet, bewahrt. Wir blicken nach vorn und fragen uns, könnte vielleicht schon in der nächsten Woche irgendein Schreiben der Regierung, ein korrupter Politiker, unserem Vorhaben den Garaus machen? Gott ist natürlich souverän. Er entscheidet oft ganz anders, als wir uns das wünschen. Er fordert unser Vertrauen, egal ob wir Sieger ringen oder durch das Tal der Tränen wandern müssen. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Als Bettina im November 2020 aus dem Nichts heraus eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde, waren wir beide völlig unerwartet aus dem Betrieb des Krankenhauses herausgenommen, 3 Monate lang. Und das mitten in der Pandemie. Und Tina spielte damals eine entscheidende Rolle auf der Covid-Intensivstation. Aber einige Wochen zuvor hatte sich von irgendwo aus Houston, Texas, eine kolumbianische Intensivärztin gemeldet. Sie wollte mitarbeiten. Sie hat dann die Covid-Intensivstation geleitet. Kaum waren wir wieder zurück am Krankenhaus, März 21, kehrte Dr. Claudia Ramirez in die USA zurück. Sie hatte gewissermaßen ihre Mission erfüllt. Wer hatte dieses exakte Timing damals organisiert, wenn nicht Gott? In unseren Büchern berichten wir von 150 Interventionen Gottes, oft im letzten Augenblick. Aber wir alle wissen um das Leid in unserem eigenen Bekanntenkreis. Wir kennen die schrecklichen TV-Bilder vom Ukraine-Krieg und andernorts aus Jemen und überall dort, wo gekämpft wird mit vielen Waffen auf schreckliche Weise. Wir stöhnen über die oft unerhörten Gebete und verlieren nicht selten die Geduld und den Mut, wenn Monate verstreichen, ohne dass Gott in welcher Form auch immer antwortet. Wo erkennen wir in diesen schlimmen Umständen die Treue Gottes? Ohne Ostern, ohne die Dimension des ewigen Lebens, wäre die Problematik des Menschenleides nicht lösbar. Nur wenn es wirklich diesen Ort gibt, an dem Gott einmal unsere Tränen abwischen wird, und er ein endgültiges, gerechtes Urteil spricht, dann können wir Frieden finden und Hoffnung schöpfen. Die Realität des Himmels verändert alles. Eine große Gefahr, ein großer Sieg, ein unvergesslicher Gottesdienst, ein Monument. Wir möchten dieses Highlight festhalten und am liebsten archivieren. Aber das Leben geht weiter. Die Wallfahrt ist irgendwann zu Ende. Wir kehren nach Hause zurück in unsere ureigenen Lebensumstände. Und langsam, wir wissen das aus eigener Erfahrung, nimmt die Entfernung zu Gott wieder zu. Ein schleichender Prozess, nicht von heute auf morgen, aber natürlich eine reale Gefahr. Wenn wir uns von Gott entfernen, können wir schnell in alten Sackgassen landen. Sobald die Versuchung von Money, Sex and Power, Geld, Sex und Macht wieder die Oberhand gewinnen, dann sind geglaubte, überwundene Bedrohungen wieder real. Sie können uns beherrschen, unser Leben bestimmen. Vor 100 Jahren nannte man viele Kirchen in Deutschland eben Eser. Und für die damaligen Gemeinden waren diese Bezeichnungen eine lebendige Erinnerung an das Handeln Gottes in ihrer eigenen Geschichte. Sie sprachen von der Treue Gottes. Aber die meisten dieser Kirchen sind heute geleert oder existieren nicht mehr, vielleicht umfunktioniert, zweckentfremdet als Museen oder Diskotheken. Wir haben 2,5 Jahre in Großbritannien gearbeitet, Tina und ich als Ärzte. So oft standen wir vor alten Methodistenkirchen, deren Türen verschlossen und vernagelt waren. Die kunstvollen Gebäude zeugten vom alten Glanz, von großartigen Erweckungsbewegungen, doch das Feuer von damals, das einmal in ihnen brannte, war längst erloschen. Was können wir tun, damit aus dem Monument Eben-Eser nicht ein Relikt einer ehemals goldenen Zeit wird? Wir waren 22, 23 Jahre alt, Schauplatz Baptistengemeinde Wiesbaden in der Unterkirche im Jugendraum. Wir saßen da mit 5, 6 Leuten und wir fühlten uns völlig verwaist, wie die letzten der Mohikaner. Und wir sagten, naja, am besten wir lösen uns auf, der Letzte löscht das Licht und schließt die Tür sehr leise. Ergebnis wäre dann gewesen, eine damals große Baptistengemeinde ohne eigene Jugendgruppe. Aber als wir da zusammensaßen, wie gesagt, 5, 6 Leute, haben wir gesagt, wir lassen es noch einmal drauf ankommen. Wir laden ein zu einem offenen Abend an den Schulen, an den Universitäten. Und dieses Event sollte stattfinden. 60 Leute, die meisten Nichtchristen, drängten sich an jenem Abend in diesen Raum. Der Beginn einer blühenden Jugendarbeit, Jugendstunden, die manchmal bis zu 100, von 100 Jugendlichen damals besucht wurden. Wir sollten also die Flinte nie zu früh ins Korn werfen. Packen wir es an, gehen wir in die Offensive nach Gebet und Fasten, feiern wir eine Wallfahrt, treffen wir uns alle in Mitzbah. Und wir sollten unsere Treue zu Gott neu formulieren. Neues Leben kann jederzeit entstehen, nämlich dann, wenn wir wieder beginnen, Gott an die erste Stelle im Leben zu rücken. Ich möchte noch einen allerletzten Punkt erwähnen, den ich für sehr bedeutsam halte. Für die Israeliten damals bestand der Zugang zu Gott durch Priester und Propheten. Für uns heute ist der Draht zu Gott wesentlich leichter. Als Gott in Jesu Christi die Gestalt unserer, die Bühne dieser Welt betrat, mit einem menschlichen Antlitz, wurde er für uns nahbar. Und als Jesus am Kreuz starb und sagte, es ist vollbracht, zerriss der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten ein Sinnbild für die Gegenwart Gottes auf dieser Welt und in unserem Leben. Wir können in Jesus Christus zu Gott kommen, wie wir sind, zu jeder Zeit, egal wer wir sind. Aber diese Verbindung zu Gott gilt es zu halten. Wir müssen sie festigen, kultivieren und zur obersten Priorität in unserem Leben erheben. Jesus hat es folgendermaßen erklärt im Johannesevangelium: Bleibt an mir wie die Rebe am Weinstock, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der Autor des Hebräerbriefes gibt uns die folgende Empfehlung: Lasset uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir wollen doch nicht einen guten Start hinlegen und den Kampf irgendwie so wacker führen, manchmal mehr recht, mehr schlecht als recht. Nein, wir wollen gewinnen und am Ende ausrufen: Gesiegt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, schreibt Paulus am Ende seines Lebens. Und das wünsche ich uns allen, mir, Tina, unseren drei Kindern, allen Mitarbeitern bei Diözesana, euch hier in Reinickendorf, dass wir dieses Ebenezer, diesen Stein, nicht errichten nach einem Etappensieg, sondern am Ende unseres Lebens, wenn wir am Ziel angelangt sind. Denn dann können wir sagen, Gott hat mir mein ganzes Leben lang geholfen. Amen.